Ich frage mich sowieso, wieso braucht jemand ein Messer, wenn er Bahn fährt? Heute sagt man gruppendynamische Prozesse, früher waren es gewalttätige Ausschreitungen. Die Zeiten ändern sich. Ja, ich glaube, Corona hat die Politik mehr verändert, als die Politik Corona verändert hat. Insbesondere Karl Lauterbach hat ja jahrelang das Märchen erzählt, ihr müsst nur alle mir und meinem Weg folgen und alles wird gut.
Herzlich willkommen zu Schülerfragen. Was ist heute mit dem Mann, der noch spielend jeden Direktwahlkreis in Deutschland gewinnen würde, der wie kein zweiter weiß, was die Leute auf der Straße wirklich denken. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach.
Danke für die Einladung.
Sie sind viel in Deutschland unterwegs. Wie hat sich Deutschland in den letzten 10 Jahren verändert? Was nehmen Sie wahr?
Es ist weniger die Tatsache, dass wir doch zeitgleich einige Krisen hatten. Wir hatten in den letzten 15, 20 Jahren immer eine Abfolge von Krisen, aber man spürt, dass sich die Menschen Sorgen machen. Und wir würden einen Fehler machen als Politiker, wenn wir die Sorgen nicht ernst nehmen, weil die Menschen sich die Frage stellen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? In der Vergangenheit war es so, dass man nach einiger Zeit die Krisen hinter sich gelassen hat. Es ging wieder aufwärts. Im Moment ist die Lage sehr fragil, sie ist sehr schwierig, die Leute machen sich Sorgen. Ist auch ein Grund, warum die Veranstaltungen so gut besucht sind.
Deutschland in der Dauerkrise. Blicken wir auf die Bundesregierung. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der sichtlich mit Wirtschaft nicht viel anzufangen weiß. Wir haben eine Bundesinnenministerin, die nicht über Migration sprechen will, auch wenn es Unruhen gibt. Wir hatten 2 Ministerrücktritte im ersten Jahr der Ampel. Fühlen Sie sich gut regiert?
Nein, ich fühle mich nicht gut regiert. In den ersten Monaten habe ich gedacht, gut, wir haben jetzt geänderte politische Verhältnisse. Man muss das auch als Angehörige einer Oppositionspartei mal tapfer akzeptieren, dass jetzt mal die anderen dran sind. Also gibt man ihnen auch die Chance und versucht, die Leistungen gerecht zu bewerten. Aber wenn man einmal die letzten Monate Revue passieren lässt, da bin ich sicherlich nicht der Einzige, der ein ungutes Gefühl hat.
Wir haben zum ersten Mal die Tatsache, dass es reale Wohlstandsverluste gibt. Katrin Göring-Eckardt, Grünen-Fraktionschefin, hat gesagt, das wäre ein Wachstum des Weniger, ein Wohlstand des Weniger. Ist das jetzt die neue Normalität oder das Ende des Wirtschaftswunders?
Ja, das ist vor allen Dingen Unsinn, denn es gibt einen untrennbaren Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Landes und der sozialen Leistungsfähigkeit. Wenn Frau Göring-Eckardt weniger als gut verkauft, dann meint sie mit Sicherheit nicht die Sozialpolitik. Dann meint sie nicht Gesundheit, dann meint sie nicht Pflege, dann meint sie nicht Rente, dann meint sie nicht das neue Bürgergeld. Und wer glaubt, wir könnten uns eine wirtschaftliche Schwächephase vielleicht über mehrere Jahre erlauben, aber gleichzeitig den Sozialstaat ausbauen, die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur vornehmen, ohne dass wir immer weiter den Schuldenberg anwachsen lassen. Nein, das wird nicht funktionieren.
Reden sich die Grünen die Krise schön?
Ja, ich glaube, sie unterschätzen die Auswirkungen. Wir haben eine ganz andere Lage als bei der Ölkrise. 1973 hat Hans-Dietrich Genscher von den Vereinten Nationen gesagt, wir müssen den Gürtel enger schnallen und nach der Krise wird nichts mehr so sein wie vorher. Und er hat sogar Recht behalten. Wir hatten danach 2 Jahre in Folge ein rasantes Wirtschaftswachstum. Danach sieht es im Moment überhaupt nicht aus. Und das in einer Phase, wo der Staat dringend auf mehr Einnahmen angewiesen wäre.
Man hat ja mitunter ohnehin das Gefühl, dass es mit den Grundrechenarten bei der Bundesregierung nicht so weit her ist. Also in der größten Energiekrise die Atomkraftwerke abzuschalten, finden jetzt nicht alle restlos plausibel. Wir werden einen Aufwuchs an elektrischer Energie brauchen, um Elektroautos zu betreiben oder die von den Grünen favorisierten Wärmepumpen zu betreiben. Und gleichzeitig verknappen wir die Energie. Wir sollen aber auch gleichzeitig noch in Klimaschutz investieren. Geht die Rechnung auf?
Nein, die Rechnung kann nicht aufgehen. Du kannst gegen die Opposition Politik machen. Das ist ja die Regel. Du kannst sogar gegen die Mehrheit der Bevölkerung eine Zeit lang Politik machen. Geht nie lange gut, aber man kann es machen. Aber man kann nie gegen die Physik, man kann nicht gegen die Mathematik antreten. Die Grünen haben sich selbst in eine Sackgasse manövriert, indem sie den Menschen 2 Dinge gleichzeitig erzählt haben, nämlich raus aus der Kernenergie, viel zu gefährlich, raus aus der Kohleverstromung, viel zu gefährlich für das Klima, CO2. So, wenn wir aber das eine tun, nämlich aus der Kernenergie aussteigen, dann werden wir gleichzeitig mehr fossile Energieträger als grundlastfähige Energie benötigen. Und wir bringen uns selber in Probleme, wenn wir richtigerweise sagen, mehr E-Mobilität, mehr Wärmepumpen, und vieles andere, was elektrische Energie braucht und gleichzeitig eine wichtige Quelle, die CO2-frei ist, abschalten.
Sie sind jetzt 70 Jahre und kommen eigentlich ganz gut mit dem Rentnerdasein klar, hat man den Eindruck. Gleichzeitig gibt es auf den Straßen Bilder wie diese, wo Leute in Mülleimern nach Flaschen suchen und Ähnliches. Ist das das neue Normal? Hat die Krise die ersten Opfer hier in den sozial Schwächsten?
Diese Bilder müssen uns umtreiben. Deswegen warne ich auch davor, bei einer notwendigen Änderung der derzeitigen Rentenpolitik, Beispiel Aktienrente, das ist eine notwendige Änderung, das Rentenniveau weiter abzusenken. Denn wenn wir das Rentenniveau weiter absenken, um Geld sparen zu wollen, auch angesichts der geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt in den nächsten Jahren Rentnerinnen und Rentner werden, dann sind wir eines Tages bei dem Niveau von Sozialleistungen. Und dann werden sich viele fragen, warum habe ich eigentlich jahrzehntelang gearbeitet und Beiträge bezahlt, wenn ich am Ende des Lebens doch nicht mehr habe als der, der eine staatlich finanzierte soziale Unterstützung bekommt.
Was denken Sie, wenn Sie solche Fotos sehen? Das ist ja aus dem Alltag gegriffen.
Ja, das ist wir nennen uns ja selber ein sehr reiches Land, ein sehr wohlhabendes Land. Da dürfte es solche Bilder eigentlich nicht geben, so wie auch eigentlich Bilder von Obdachlosen es nicht geben dürfte.
Müssen wir länger arbeiten? Christian Lindner thematisiert das ja öfter mal.
Wenn Sie jetzt die Lebensarbeitszeit meinen, da gibt es einen Vorschlag, über den müsste man einmal in aller Ruhe diskutieren, nämlich dass man die längere Lebenserwartung aufsplittet. Ich nehme mal ein Beispiel, die Lebenserwartung steigt um ein Jahr, 6 Monate länger arbeiten, 6 Monate längere Rentenbezugsdauer, ist in Deutschland allerdings sehr schwierig, auch weil gerade der jetzige Bundesarbeitsminister ja das Renteneintrittsalter immer weiter vorverlegt hat, mit der Folge, dass wir erstens jetzt eine durchschnittliche Rentenbezugsdauer von gut 20 Jahren haben, Tendenz steigend. Und zweitens, in den nächsten 15 Jahren werden zwischen 13 und 14 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu Rentnern. Das heißt, wir werden einen enormen Aderlass auf dem Arbeitsmarkt haben. Da geht auch viel Kompetenz, viel Erfahrung verloren.
Ihr Parteifreund, Ihr inzwischen verstorbener Parteifreund Norbert Blüm hat mal gesagt, die Rente ist sicher. Ist heute eigentlich noch irgendetwas sicher?
Ja, das ist ein ambivalenter Satz, denn er ist richtig und falsch. Wenn er meinte, eine Rente wird es immer geben, also eine Sozialrente, hat er recht, hat ja noch niemand einen Rentenbescheid bekommen. Sehr geehrte Schule, eigentlich hätten Sie jetzt einen Anspruch auf Rente, aber wir haben kein Geld mehr, wir wünschen Ihnen alles Gute. Die Rente kommt. Verstanden wurde der Satz, wir müssen nicht viel ändern. Das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten hatten, wird sich in die Zukunft so fortschreiben. Das stimmt natürlich nicht. Der Beitragssatz ist mal erhöht worden. Das Rentenniveau ist abgesenkt worden. Also wenn wir die Rente wirklich zukunftsfest machen wollen, werden wir beim jetzigen System nicht bleiben können. Deswegen ist ja auch der Umstieg oder nicht der Umstieg, sondern die neue Variante, Kapitaldeckung, wenn auch auf noch niedrigem Niveau, der richtige Ansatz.
Der Umstieg ist halt immer das Problem, weil man eine längere Zeitspanne braucht, um deinen Kapitalstock aufzubauen. Ja. Immer mehr Menschen bekommen zwar die Rente, aber sie reicht nicht mehr. Woran liegt das? An den Illusionen der Rentenpolitik der letzten Jahre?
Es ist weniger die Illusion der Rentenpolitik als die tatsächliche Entwicklung bei der Geldentwertung. Wir erzählen ja zurzeit den Menschen, diese Inflationsrate im vergangenen Jahr im Schnitt 8% ist eine Folge der Energiepreissteigerung. Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Etwa die Hälfte entfällt darauf. Wenn Politik der EZB über Jahre, über lange Jahre hinweg das Geldvolumen viel stärker steigt als das Gütervolumen, ja, dann gibt es am Ende Inflation. Wann, wie hoch, wissen wir nicht, aber es gibt Inflation. Dazu kommen noch gestörte Lieferketten, erhöhte Rohstoffpreise und. Wir haben eine reale Geldentwertung, ja.
Hat Ihnen schon mal jemand erklären können, wie das sich ausgeht, wie der Österreicher sagt? Die EZB kauft seit Jahren Anleihen, vorzugsweise notleidende Anleihen. Und das ist ein interessanter Aspekt, dass selbst normale Leute, die sich nicht mit Volkswirtschaft groß auskennen, einen dann also auf Partys fragen, gibt es irgendeine Perspektive? Wird dann unser Geld abgeschnitten? Oder? Und ich habe auch Finanzpolitiker gefragt, keiner hat so eine richtige Antwort, wie das weitergehen soll. Die Schuldenberge in jeder neuen Krise wachsen um Billionen. und keiner weiß, wie es ausgeht.
Herr Schulte, wir haben ja 2010, 2011 die sogenannte Euro-Krise gehabt, die in Wahrheit keine Krise des Euro war, sondern eine Krise der Überschuldung der staatlichen in Südeuropa, vor allen Dingen in Griechenland. Heute ist der Schuldenstand in Griechenland ja größer als damals. Warum regt sich heute keiner mehr auf? Weil die Risiken nicht mehr von privaten Anlegern getragen werden, sondern von den Steuerzahlern Europas, vor allen Dingen zu fast einem Drittel von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in Deutschland, wenn wir mit unserem Anteil haften. Aber mittlerweile sind die Schuldenberge so hoch, diese Staaten sind darauf angewiesen, dass die EZB die Staatsanleihen kauft, weil private Anleger tun es dann nicht mehr wegen des Ausfallrisikos. Und deswegen befinden wir uns jetzt in einer Zwickmühle, die wir schon 2010, 2011 eigentlich hätten ahnen können.
Augen zu und durch?
Ja, da war das Prinzip Hoffnung, vor allen Dingen die Hoffnung, dass die Reformen in den Staaten der südlichen Eurozone so durchgreifen werden, dass sie eben nicht mehr auf Stützungsmaßnahmen angewiesen sind. Aber jetzt, wir reden ja nicht mehr wie in der Vergangenheit von 7, 8, 9, 10%. Wir reden von 2, 3%. Das kann ja schon Staaten, die das bezahlen müssen, wenn sie Kredite aufnehmen, in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten bringen.
Wir haben schon die Dauerkrise angesprochen. Die Krise der letzten Jahre war Corona. Wie hat denn Corona die Politik verändert?
Ja, ich glaube, Corona hat die Politik mehr verändert, als die Politik Corona verändert hat. Insbesondere Karl Lauterbach hat ja jahrelang das Märchen erzählt, ihr müsst nur alle mir und meinem Weg folgen und alles wird gut. Und wir erleben, dass es Länder, die das genau das Gegenteil gemacht haben, besser abgeschnitten haben als die Bundesrepublik Deutschland, wie beispielsweise Schweden. Ich persönlich war über zwei Dinge überrascht. Erstens, wie viele es doch gab, die klaglos alle Freiheitseinschränkungen akzeptiert haben. Auch weil Lauterbach immer wieder erzählt hat, Achtung, wenn ihr mir nicht folgt, Tragödie, Apokalypse, das Ende, Killer-Variante. Das Volk geschickt, aber in der Sache falsch, jahrelang in Angst und Schrecken versetzt. Das ist das eine. Was mich gewundert hat, dass dann nicht mehr nachgefragt worden, ob stimmt das eigentlich alles, was der uns da erzählt. Und das zweite war, wir haben zu schnell zwei Gruppen gebildet. Also die, die brav allen Regeln folgen. Alle anderen waren Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, irgendwie Verpeilte. Es gab aber auch Millionen, die haben nicht Corona angezweifelt, nicht die Gefährlichkeit einer Virusinfektion, aber die haben Fragen nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel gestellt. Aber die sind ja in der Öffentlichkeit kaum vorgekommen, in den Medien allemal
nicht. War das ein Probelauf für massive Grundrechtseingriffe? Kommt demnächst der nächste Anlass und wir werden wieder sehen, dass die Grundrechte wenigstens zurecht zu biegen sind, ohne dass es irgendwelche Folgen hat?
Das glaube ich deshalb nicht, weil im Moment es doch berechtigte Zweifel gibt an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Es gab ja auch einige gerichtliche Entscheidungen, die das korrigiert haben. Nicht alle Klagen, nicht alle einstweiligen Verfügungen hatten Erfolg. Aber es gab doch viele Gerichte, die gesagt haben, halt, so nicht. Und mittlerweile rudert ja auch gerade Lauterbach wieder stark zurück, insbesondere beim Thema Kita, Schule, Kontakteinschränkung, also soziale Probleme, gerade von Kindern und Jugendlichen. Da korrigiert er sich ja gerade selber. Und man muss der Politik oder der Bundesregierung eines zugutehalten. Es war ja, wenn man mal von der spanischen Grippe absieht, es war ja ohne historisches Vorbild in der Neuzeit. Die Politik war sehr unsicher und da galt wohl die Prämisse Safety First, obwohl auch ich mich bei manchen Maßnahmen gefragt habe, ob das jetzt wirklich verhältnismäßig und zielführend ist. Aber man war sehr unsicher und wollte daher immer auf der sicheren Seite sein.
Lauterbach ist ja auch wie Sie Rheinländer, aber von rheinländischen Optimismus war bei dessen Politik nichts zu spüren.
Nein, das war auch gar nicht sein Ziel. Er wusste ja genau, wenn ich vorkommen will in der Öffentlichkeit, dann muss ich dramatisieren. Und jede Redaktion wusste, wenn du Lauterbach einlädst, bist du auf der sicheren Seite. Denn am nächsten Tag kommt die Schlagzeile Lauterbach warnt vor. Und das kommt ja besser, als wenn man abgewogen argumentiert. Und Lauterbach hat sich dann selbst in diese Spirale hineingedreht. Er musste immer schriller formulieren, um sich immer wieder selbst zu toppen. Dann wurde mal Spanien beleidigt, dann wurde mal Schweden beleidigt. So hat er sich in den Schlagzeilen gehalten und so ist er Bundesgesundheitsminister geworden.
Die Lauterbach-Spirale. Interessant ist ja, wenn man heute sieht, Frau Brinkmann hat jetzt dieser Tage gesagt, Melanie Brinkmann, ja, eine der Hardlinerinnen damals, sie war, glaube ich, auch die Null-Covid-Strategie verfolgt. Ja, wir wussten ja so wenig. Das hat sie damals gut zu verbergen gewusst. Also werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass die Politik einerseits sagt, ja, die Wissenschaft hat es mir so gesagt, mache ich jetzt. Und andererseits, ups, wir probieren es, war jetzt falsch, Entschuldigung. Ist das so die neue Sorglosigkeit, gerade im Angesicht einer solchen Krise?
Wenn ich mal überlege oder Revue passieren lasse, wofür wir schon alles Untersuchungsausschüsse gemacht haben, da wäre ein Untersuchungsausschuss wirklich mal angebracht. Von mir aus noch nicht mal so sehr, um jemanden auf die Anklagebank zu setzen, sondern zur Beantwortung der Frage, was hat die Politik wann auf welcher Erkenntnisgrundlage entschieden? War es richtig, war es fragwürdig, oder war es auch verfassungsrechtlich fragwürdig? Und welche Schlussfolgerungen ziehen wir dafür für die Zukunft? Ob man das Untersuchungsausschuss nennt oder Enquetekommission, das lasse ich jetzt mal dahinstehen. Aber bei einer solch epochalen Krise und wenn jetzt eigentlich kurze Zeit später schon gesagt hat, oh, da haben wir aber viele Fehler gemacht, das können wir so nicht stehen lassen, da müssen wir mal nachbohren.
Wie haben Sie die Rolle der Kanzlerin damals gesehen?
Ja, die Kanzlerin war genau wie viele andere auch unsicher, wie sich das entwickeln könnte. Selbstverständlich muss sich eine Regierung von Epidemiologen, Virologen, Medizinern beraten lassen. Aber die politischen Entscheidungen muss sie selber treffen. Wir haben eine gespaltene Kompetenz. Wir haben die Bundeskompetenz, Bundesinfektionsschutzgesetz. Wir haben die Länderkompetenz. Und ich glaube, sie war redlich bemüht, den Laden zusammenzuhalten, damit es nicht in den Ländern auch zu weit auseinandergeht.
Trotzdem hatte man den Eindruck, zum Ende ihrer Regentschaft hin, dass sie zusehends, ich will nicht sagen willkürlicher, aber doch machtbewusster Folge. Sie hat bei der Ministerpräsidentenkonferenz irgendwann mal gesagt, das reicht mir nicht, obwohl sie eigentlich gar keine Zuständigkeit für das ganze Thema hat. Und dann sind die Ministerpräsidenten brav hinterhergedackelt. Sie hat zur Thüringenwahl eine Ansage gemacht, wo dann auch die Union in Thüringen tapfer das wieder eingerollt hat. Auch da hatte sie eigentlich keine Zuständigkeit. Also hat sie im Prinzip am Ende einfach gesagt, ich will das jetzt und dann gucken wir mal, ob sich mir jemand in den Weg stellt.
Ja gut, das müssen wir auseinanderhalten. Thüringen, das war ja sogar eine verfassungsrechtliche Problematik mit einer entsprechenden Entscheidung auch. Und auf der anderen Seite, Herr Schule, es ist so, im Bewusstsein der Bevölkerung sticht Oberunter. Also auch wenn die Kompetenz bei den Ländern liegt, gucken alle zum Bund und gucken alle zum Kanzler oder zur Kanzlerin. Selbst wenn du nicht formal die Kompetenz hast, so hast du sie doch politisch. Und deswegen kann ich verstehen, dass eine Kanzlerin oder jetzt, wenn es Bundeskanzler Scholz wäre, sich auch politisch inhaltlich positioniert, selbst wenn die Regelungskompetenz bei den Ländern liegt.
Eine Spielgröße bei der Corona-Pandemie war auch das Bundesverfassungsgericht. Das hat extra, aus meiner Sicht, extra lange liegen lassen, zum Beispiel eine Entscheidung über die nächtlichen Ausgangssperren, die dringlich hätte fallen müssen. Wie beurteilen Sie die Rolle Ihres früheren Parteifreundes, ich weiß gar nicht, früherer Parteifreund oder noch, Steffen Habart?
Steffen Habart, man lässt dann das Parteiamt ruhen. Wenn Steffen Habart jetzt hier sitzen würde, da würde er schwören bei allem, was ihm heilig ist, dass selbstverständlich nur verfassungsrechtliche Maßstäbe
natürlich
bei der Entscheidungsfindung zugrunde gelegt werden. Und jeder weiß dennoch, dass auch politische Opportunitätsfragen eine Rolle spielen. Und das Verfassungsgericht in dieser Situation Regierungsentscheidungen nicht hereingrätscht, dann ist das für mich ein Indiz dafür, dass das Gericht selber unsicher ist.
Es gab dann noch einen anderen Fall, da ging es um die Abendessen bei der Kanzlerin. Da hat sich das Verfassungsgericht selbst für unbefangen erklärt. Das sind so ungute Geschichten, wo der Laie sagt, ja, die machen ja sowieso, was sie wollen. Demontiert sich hier gerade eine der letzten noch geachteten Instanzen?
Das ist ja nicht das erste und nicht das letzte Mal gewesen. Solche Gespräche oder Essen hat es ja schon öfter gegeben. In der Phase ist es sicherlich schwierig. Ob es geschickt war, dahinter kann man zu Recht ein Fragezeichen machen, aber selbstverständlich werden Sie nie einen Verfassungsrichter oder Richterin finden, die Ihnen sagen, ja, wir haben uns da beeinflussen oder beeindrucken lassen. Wir sind alle, das ist alles eine eigene Liga.
Wenn Sie sagen, das Verfassungsgericht war unsicher, ist das nicht ein bisschen sehr höflich ausgedrückt? Haben die nicht schon eine eigene Agenda?
Ja gut, das werden Sie natürlich vehement bestreiten, aber dass Sie sich gut überlegen, welche politischen Auswirkungen hat es eigentlich, wenn wir Nein sagen, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Lassen Sie uns auf ein anderes Thema kommen, Migration. Wir haben da einen ganz interessanten Post von Ihnen gefunden zu Beginn des Jahres. Ich zitiere mal, wenn ich die Tagesschau richtig verstehe, sehen wir hier einen kleinen Ausschnitt der sogenannten gruppendynamischen Prozesse, die es in der Silvesternacht in Berlin gegeben hat. Wer zu diesen Gruppen gehörte, keine Ahnung. Gehen Sie bitte weiter, es ist nichts Besonderes passiert. Mit welchem Gefühl schauen Sie die Tagesschau noch an? Ist das Ihre Standard-Nachrichtensendung?
Also es gibt ja viel Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien, die ich in ihrer Pauschalität früher nicht geteilt hätte, wo ich mir aber zunehmend Gedanken mache, ob diese Kritik nicht doch berechtigt ist. Manchmal habe ich das Gefühl, du nimmst jetzt live an einer Presseberichterstattung der Bundesregierung teil, wo auch so die kritische Nachfrage mir jetzt immer als Konsument fehlt. Auch so die kritische Distanz zur Politik. Ein kluger Kopf hat mal gesagt, man macht sich mit nichts gemein als Journalist, auch nicht mit einer guten Sache. Das heißt ja immer auch eine skeptische Distanz bewahren. Die kann ich im Moment in dieser Form nicht mehr vorstellen. Für mich ist das Überraschende. Die müssen doch wissen, dass das Publikum es völlig anders sieht. Und ich war natürlich, wie viele auch, sofort erinnert an die Kölner Silvesternacht. Heute sagt man gruppendynamische Prozesse, früher waren es gewalttätige Ausschreitungen, die Zeiten ändern sich.
Live-Berichterstattung von der Regierung, wie Sie sagen, zahlen Sie dafür den Rundfunkbeitrag?
Nein, ich glaube auch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nach wie vor eine große Bedeutung hat in unserer mittlerweile ja sehr vielfältigen Medienlandschaft. Wenn man aber sich selber immer das Etikett Qualitätsjournalismus anklebt, dann muss ich auch liefern. Wenn aber die versprochene Leistung mit der Lieferung nicht übereinstimmt, gibt es immer mehr Menschen, die skeptisch werden. Aber ich wünsche mir nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus der Medienlandschaft verschwindet. Ich wünsche mir nur eine ausgewogenere Berichterstattung, wobei ich natürlich weiß, dass dieser Wunsch völlig vergebens ist. Ich schätze mal, 70-80% der dort Tätigen neigen eher rot-grün zu als anderen politischen Färbungen.
Ihr Parteifreund,
damit muss ich dann tapfer leben.
Ihr Parteifreund Arnold Fahrz hat bei uns gesagt, er zahle keinen Rundfunkbeitrag mehr, weil ihm das alles zu unausgewogen ist. Soweit würden Sie aber nicht gehen.
Ja, der Arnold ist da etwas so, als Solist unterwegs. Nein, ich halte mich an die Regeln und vor allen Dingen, ich tue auch gar nicht so, als wenn ich nicht öffentlich-rechtliches Fernsehen sehe oder öffentlich-rechtlichen Rundfunk höre. Also zahle ich. Habe dabei auch gar kein schlechtes Gefühl. Aber ich habe eher ein schlechtes Gefühl, wenn ich so als Konsument der Auffassung bin, Moment, hier wird nicht berichtet, sondern hier wird mir erklärt, was ich über einen bestimmten Sachverhalt zu denken habe. Und dann werde ich immer unruhig.
Nun gibt es ja einige Leute, ich weiß nicht genau, wer es gewesen ist, die haben die Haushaltsabgabe als Demokratieabgabe bezeichnet. Das klingt toll, aber wenn das Vertrauen der Leute draußen in die Seriosität der Berichterstattung immer weiter sinkt und sich immer mehr alternative Nachrichtenkanäle auftun, dann ist ja von Demokratieabgabe eigentlich nicht die Rede.
Ja, ich weiß gar nicht, welche Gedanken man sich dort macht, ob man sagt, das machen wir ganz bewusst und damit auch an Vertrauen verliert. Das Problem, was ich als Nutzer habe, ist ja nicht, dass ich sagen könnte, das ist alles falsch, also Fake News, die hier verbreitet werden. Mein Problem ist eben, dass ein Teil der Wirklichkeit ausgeblendet wird, weil man glaubt, dass es klüger wäre, über diesen Teil erst gar nicht zu sprechen, weil es den Leuten dann gar nicht auffällt, dass wir die Probleme haben. Und dieser Schluss ist ein Kurzschluss.
Jörg Schönbaum war das vom WDR, der das gesagt hat, Demokratieabgabe. Sie sind einer der profiliertesten Innenpolitiker nach wie vor der Bundesrepublik, auch der Union. Das offensichtlich sind da nicht so sehr viele nachgewachsen. Wenn Sie, wie jetzt erst in der Nähe von Hamburg, in Brockstedt, die Messerattacken sehen, dann gibt es Leute, die sagen, wenn man heute in die Runde fragt, hast du von der Messerattacke gehört, dann fragt man zurück, welche. Haben Sie den Eindruck, dass das ein wachsendes Phänomen ist?
Das ist schon seit geraumer Zeit ein wachsendes Phänomen. Übrigens nicht nur in Zügen, aber da ist es besonders dramatisch, weil die Opfer es viel schwerer haben, auszuweichen. anders als im öffentlichen Raum. Deswegen gibt es ja auch Waffenverbotszonen, die sich ausdrücklich richten, auch an Messer mit einer bestimmten Klingenlänge. Wir kennen ja mittlerweile auch die Zahlen der Bundespolizei, wie die Angriffe mit Messern zugenommen haben. Im Übrigen eine sehr gefährliche Waffe, lautlos, muss nicht nachgeladen werden, kann immer wieder benutzt werden, auch mit tödlichen Folgen. Das ist eine sehr gefährliche Waffe. Viele meinen ja, Schusswaffen sind viel gefährlicher als Messer. Das ist im Prinzip richtig, weil man eine weitere Entfernung haben kann als beim Messer, wo der Täter nah ans Opfer herangeht. Aber Messer sind besonders heimtückisch. Ich frage mich sowieso, wieso braucht jemand ein Messer, wenn er Bahn fährt? Aber ein Verbot macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich das Verbot auch durchsetzen kann, wenn ich Verstöße auch feststellen, also kontrollieren und ahnden kann. Und das ist die große praktische Schwierigkeit.
Mangelt es am politischen Willen?
Nein, das hat ja jetzt etwas mit der Praxis zu tun.
Also Herbert Reul beispielsweise hat ja auch Messerverbotszonen und führt da regelmäßig Razzien durch. Aber bundesweit ist das doch sehr, sehr unterschiedlich. Und vor allem,
ich glaube, in Hamburg hat es das schon gegeben. Ist immer eine Frage der Kontrolldichte. Man muss wissen, dass die Deutsche Bahn pro Tag mehr Passagiere transportiert als die Lufthansa pro Jahr. Deswegen können sie an unseren Bahnsteigen, Bahnhöfen nicht so dichte Personenkontrollen machen, wie zum Beispiel an Flughäfen bei den Kontrollstellen.
Ich hatte ja eingangs gefragt, was sich verändert hat. Messerattacken gehören in den letzten 10 Jahren doch zu einem wachsenden Phänomen, ganz offenbar. Aber woran liegt das? Ist die Klientel, die Messer führt, um es technisch zu sagen, einfach gewachsen?
Also Gewalt ist erst einmal weit überwiegend männlich und auch jung. Und dazu kommt jetzt eine Bewaffnung, was früher mit Fäusten ausgetragen wurde, wird heute sehr oft mit Waffen ausgetragen. Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Deswegen muss man sich ja auch fragen, woher kommt die Affinität zur Gewalt? Woher kommt die Wut? Zwei Dinge sind in den letzten Jahren immer routinemäßig vorgekommen. Nämlich erstens, entweder wurde gesagt, ja, den kennen wir, der ist psychisch krank. Da darf man gar nicht mehr weiter, darf man den Vorhang erst gar nicht mehr aufziehen. Weil man sagt, ist eine andere Kategorie als der Straftäter, der mit vollem Bewusstsein vorsätzlich handelt. Ist eigentlich kein Fall für die Strafjustiz, eigentlich ein Fall für die Psychiatrie. Oder der andere Klassiker ist, hätten wir uns gar nicht vorstellen können, ganz brav, ganz unauffällig, keine Ahnung, wie diese Gewalt plötzlich explodieren konnte.
Ein ähnliches häufiges Phänomen ist allerdings auch, dass Straftäter, auch Ella Kirchberg beispielsweise, schon vorher mehrfach aufgefallen sind und trotzdem nicht festgesetzt worden. Liegt es an mangelnden Abschiebegefängnissen? Es ist ja häufig ein Migrationshintergrund im Spiel. Woran liegt es? Was kann man tun?
Ja, bei dem Abschiebung ist immer Migrationshintergrund. Deutsche können ja nicht abgeschoben werden. Ja. Also kleine Randbemerkung nur. Also die Voraussetzungen für die Abschiebehaft sind sehr, sehr streng. Das haben wir ja. Wir haben ja die Möglichkeit, jemanden festzusetzen, wenn er abgeschoben werden kann. Aber es gibt keine Festsetzung, Inhaftierung bei Abschiebung, die nicht bevorsteht und auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Ansonsten geht es um die Frage entweder Unterbindungsgewahrsam oder U-Haft. Oder strafhaft. Das sind ja die drei Möglichkeiten. Wenn man jetzt alle Fälle einmal durchgeht, und das gilt auch für den dramatischen Fall in Brockstedt, mir kann keiner erzählen, dass es bei der geltenden Rechtslage nicht möglich war, ihn in Haft zu nehmen oder Haft zu halten. Und deswegen haben wir ja auch jetzt die Debatten in den betroffenen Bundesländern. Der ist ja in mehreren Bundesländern auffällig geworden.
Während der Corona-Krise war es möglich, Menschen sogar an den Grenzen der Bundesländer zurückzuweisen. An den Grenzen Deutschlands wird nach wie vor niemand zurückgewiesen, obwohl Horst Seehofer das ja mal geplant hatte. Was ist da los?
Ja, auch nein.
Haben wir falsche Maßstäbe?
Herr Schuler, wir weisen jeden Tag zurück. Wir weisen jeden Tag zurück. Also wenn zum Beispiel jemand ohne Pass und Visum einreisen möchte, aber keinen Asylantrag stellt, dann weisen wir zurück. Wenn jemand rechtskräftig abgeschoben wurde, wieder Einreisesperre hat und versucht, wieder einzureisen, weisen wir zurück. Wird ja immer behauptet, wir weisen nicht zurück. Wir können das gar nicht, wir tun es aber. Das ist aber nur eine sehr geringe Anzahl von Fällen. Bei den meisten Fällen gilt, wer an der Grenze sagt, dass er nach Deutschland einreisen möchte, um einen Asylantrag zu stellen, den lassen wir einreisen, auch bei ungeklärter Identität, bei ungeklärter Nationalität, obwohl ja alle, ausnahmslos alle, nicht aus, aber über verfolgungsfreie Demokratien kommen, es sei denn über Nord- und Ostsee, und diese Fälle gibt es nicht. Aber nehmen wir mal die Klassiker, das ist Österreich, das ist die Schweiz, das ist Frankreich, das sind stabile Demokratien, aber die Betroffenen wollen dann nicht bleiben, sie wollen lieber zu uns.
Wir sehen hier eine Erstaufnahmeeinrichtung. 2015 lautete eigentlich die Lehre aus der Migrationswelle, wir müssen steuern und begrenzen. Tun wir das?
Nicht nur die Lehre, das ist Paragraph 1 des immer noch geltenden Zuwanderungsgesetzes. Dieses Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung. In der Vergangenheit war es so, dass die Bundesrepublik Regeln aufgestellt hat, wer unter welchen Voraussetzungen nach Deutschland kommen kann. Das hat sich mittlerweile in hunderttausendfacher Zahl pro Jahr verändert. Sie entscheiden selber, ob sie kommen oder nicht und wenn sie an der Grenze sind, ob sie einen Asylantrag stellen oder nicht. Und dann wird hier im Inland in sehr aufwendigen Verfahren mit anschließenden Gerichtsinstanzen geprüft, ob sie ein Recht auf Schutz haben oder auf Daueraufenthalt oder zeitlich begrenzt oder nicht. Und wenn nicht, ist trotzdem der Daueraufenthalt in vielen Fällen die Folge. Da kommt es auf das Ergebnis der Verfahren gar nicht mehr.
Nun will die Bundesregierung ja das Migrationsrecht jetzt auf allen Ebenen quasi ändern. Einmal Chancenaufenthaltsrecht für Arbeitssuchende, andererseits beim Asylrecht die Identitätsprüfung nahezu abschaffen. Man kann es einfach unterschreiben, wer man angeblich ist. Ist das nicht im Prinzip eigentlich nur die Öffnung der Tür Bundesrepublik für Migration aus aller Welt?
Also die Bundesregierung sollte wissen, dass jede Entscheidung, die wir hier im Inland treffen, sich rasend schnell weltweit verbreitet und dass sofort gefragt wird, verbessern sich jetzt die Chancen auf einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland, wenn man als politisch verfolgt kommt, aber tatsächlich nicht politisch verfolgt ist. Deswegen war ich immer sehr skeptisch im Hinblick auf den sogenannten Spurwechsel, nach dem Motto, ich bin zwar auf der humanitären Schiene gescheitert, jetzt versuche ich es mal auf einem anderen Weg, denn ich bin ja jetzt einmal hier. Dann stellt sich die Frage, warum macht man überhaupt aufwendige Anerkennungsverfahren, wenn es am Ende auf das Ergebnis nicht ankommt. Bei einer Fallgestaltung sehe ich es anders. Wenn jemand nicht abgeschoben werden kann, wenn jemand über Jahre zwischen Baum und Borke gehalten wird, dem sollte man eine Chance geben, aber nicht, wenn er getäuscht hat über Identität, wenn er getäuscht hat über die Nationalität. Wenn also das Abschiebehindernis selbst geschaffen wurde, denen sollte man dann nicht die Chance auf ein Daueraufenthaltsrecht auf anderer rechtlichen Ebene geben. Nicht noch prämieren die Haltung.
Lassen wir uns einen Blick auf die Union werfen. Da ist das Thema Migration ja auch interessant. Als es unlängst um die Abstimmung zum Chancenaufenthaltsrecht ging, gab es sofort Protest mit, glaube ich, 20 Leuten,
Enthaltung.
Die sofort sagten, nee, machen wir nicht mit. Ist das nach wie vor das Sprengstoffthema in der Union, Migration?
Kein Sprengstoffthema, aber man sieht, dass wir eine Volkspartei sind, dass es ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Allerdings ist das Größenverhältnis ja nicht halbe-halbe, sondern ist ja ziemlich eindeutig. Und zwar eindeutig in ablehnender Position.
Es war allerdings auffällig, dass es viele Leute waren, die zur Merkels Regierungszeit immer Geschlossenheit und Gefolgschaft gefordert haben. Und jetzt dem neuen
Herr Schröder,
Vorsitzenden.
Ich habe mich ja köstlich amüsiert. Diejenigen, die mir gesagt haben, du kannst doch nicht eine andere Meinung haben als die Führung. Und wenn du sagst, darfst du doch nicht öffentlich äußern. Das sind die gleichen, die jetzt von dem Recht Gebrauch machen, sich abweichend zu äußern, auch öffentlich dazu zu stehen. So ändern sich die Zeiten.
Wie glaubwürdig ist denn die Kritik der Union an der Bundesregierung mit Blick auf die 16 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel? Also kann man nach einem Jahr dann sagen, das ist Vergangenheit, jetzt ist alles Ampelschuld?
Nein, das wär ein bisschen schlicht. Schröder, zur Wahrheit gehört auch viele Probleme, die Ampel jetzt hat. Die hätten wir auch, wenn wir an der Regierung wären. Wir hätten die gleichen Probleme. Wir hätten vielleicht die ein oder andere Frage anders beantwortet, aber die Probleme wären die gleichen. Nur der Umgang mit den Problemen, der wirft manche Fragen auf. Also wenn Frau Baerbock da mal eben auf offizieller internationaler Bühne sagt, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland, dann muss man sagen, nein, wir sind nicht im Krieg mit Russland. Wir helfen der Ukraine bei der Selbstverteidigung. Also den Unterschied sollte eine Außenministerin kennen.
Ein seltsamer Lapsus für die oberste Diplomatin allerdings.
Ja, so wird es ja verkauft. Mhm. Es ist übrigens gut möglich, dass sie das gar nicht sagen wollte. Sie hat es aber gesagt. Mhm. Es ist eben der Unterschied, ob ich auf irgendeinem Parteitag in einer Turnhalle in Pusselmuckel was runterhaue oder ob ich mich auf internationaler Bühne bewege und jedes Wort hohe Wellen schlagen kann. Das ist sozusagen, gehört mit zur Arbeitsplatzbeschreibung von Inhabern öffentlicher Ämter. Pass auf, was du sagst.
Gönnen Sie Angela Merkel den Ruhestand?
Ja, also ich habe das aus nächster Nähe 16 Jahre mitbekommen. Das ist ja nicht nur Kräftezehren, also körperlich Kräftezehren, das ist auch Hochleistungssport, was Konzentration angeht und Beherrschung angeht. Und sie musste ja unglaublich breit aufgestellt sein, bei allen politischen Themen immer tagesaktuell informiert sein. Die musste sich auch jedes Wort dreimal gut überlegen. 16 Jahre sind eine unfassbar lange Zeit.
Trotzdem haben Sie ja häufig mit der Kanzlerin über Kreuz gelegen. Sie haben vorhin Untersuchungsausschuss angeregt für Corona. Wäre es nicht auch zumindest für die Union eine lohnenswerte Aufgabe, die Ära Merkel mal einer kritischen Würdigung zu unterziehen? Wir sehen hier, glaube ich, den Essener Parteitag 2015, wo sie dann hinterher sagte, ja, den Beschluss zum Doppelpass, den ignoriere ich aber einfach. Da ließe sich doch auch einiges aufarbeiten.
In der Tat, aber damit würde sich die CDU kaum einem Gefallen tun, denn die Leute haben ganz andere Sorgen. Also wenn wir innerparteilich überlegen, was würden wir heute anders machen, was können wir korrigieren, wo haben wir auch möglicherweise falsche Entscheidungen getroffen, nehmen Sie mal Nord Stream 2. Ja, das ist in Ordnung. Aber wenn wir jetzt den Menschen draußen das Gefühl geben, es ist nicht die Inflation, es ist nicht der Krieg. Wir beschäftigen uns jetzt mit 16 Jahren Angela Merkel. Dann würde die Zustimmung zur Union nicht wachsen.
Wer wird denn der nächste Kanzler?
Ich glaube, dass Friedrich Merz den Schlüssel in der Hand hat. Ich glaube, wenn er es unbedingt werden möchte, dann wird er es auch. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er es wirklich möchte oder ob er diesen Prozess nicht moderieren möchte. Ich vertrete jetzt die Auffassung, die ich von vor 2 Jahren vertreten habe. Wir sollten mit der oder dem antreten, mit dem wir die besten Chancen haben, die Wahl zu gewinnen. Nicht entscheidend, wer es unbedingt werden möchte, sondern mit wem wir die besseren Chancen haben.
Ich habe den Fraktionsgeschäftsführer der Bundestagsfraktion, Herrn Frey, die gleiche Frage gestellt.
Wie heißt denn der nächste Bundeskanzler in Ihren Augen?
Der nächste Bundeskanzler heißt Friedrich Merz.
Ah, das ist gut zu wissen. Weiß das auch Markus Söder und Hendrik Wüst und Daniel Günther?
Also Sie haben mich ja gefragt und ich habe Ihnen eine klare Antwort gegeben. Für mich ist es klar.
Ja.
Also wenn der Thorsten Frey das sagt, dann stimmt das so.
Ja, Gott, der ist ja ganz nah dran, der muss es
wissen. Der muss es wissen.
Ja. Sie waren ja auch eine Zeit lang Mitglied im Berliner Kreis. Ich weiß gar nicht, ob Sie es noch sind. Muss die Union Platz haben, auch für Leute wie Hans-Georg Maaßen?
Muss nicht. Ich mache mir auch zunehmend Sorgen um ihn. Ich habe allerdings im Moment eine ganz andere Sorge, nämlich, dass er das Ultimatum wird verstreichen lassen. Dann geht's gar nicht mehr anders, weil man sich da festgelegt hat. Dann gibt's ein Parteiausschussverfahren, das wird Jahre brauchen. Und so lange wird die CDU immer wieder mit der Causa Maaßen konfrontiert, unabhängig davon, wie das Verfahren am Ende ausgeht. Das tut der Partei nicht gut. Und dennoch kann ich den Bundesvorstand verstehen, denn wenn wir glaubwürdig wertkonservative Positionen vertreten wollen, dann muss es gleichzeitig eine Brandmauer geben zu jeder Form von extremistischen oder gar rassistischen Äußerung.
Fanden Sie es glücklich? In letzter Zeit hat sich der Generalsekretär mehrfach ganz offiziell und mit großem Auftritt distanziert, zum Beispiel vom Landrat in Bautzen, als der gesagt hat, er will seine Turnhallen nicht freiräumen. Also diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse, dieses Distanzieren, diese Brandmauern, legen die nicht eigentlich eher eine gewisse Grundnervosität offen?
Wenn Sie damit Abgrenzung, Brandmauer zur AfD meinen, da baue ich an jeder Mauer mit, nein. Kein Maschendrahtzaun, kein Lattenzaun, da muss es eine klare Brandmauer geben. Das hat aber nichts mit dem Landrat von Bautzen zu tun, denn das gibt mittlerweile viel zu viele Fälle, wo der Bund die Kommunen im Stich lässt. Das wird ja häufig übersehen. Es gibt ja keine direkten Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und den Kommunen. Es gibt ja ein Kooperationsverbot, geht ja alles über die Länder. Und wenn der Bund eine so epochale Grundsatzentscheidung trifft, wie die Grenzöffnung, die wir ja im Prinzip heute noch haben, wenn wir nicht die Balkanroute geschlossen hätten, das Abkommen mit der Türkei, und wenn nicht, jetzt kommt ja noch on top die Ukraine-Krise, dann wären die Zahlen ja noch höher. Ja, am Ende sind es die Kommunen. Die Unterbringungsprobleme finden doch nicht in Berlin statt, die finden in den Kommunen vor Ort statt. Die Integration, die medizinische Versorgung, das ist eine enorme Herausforderung. Und hier werden die Kommunen im Stich gelassen. Wahrscheinlich war das vom Bautzener Landrat, den ich überhaupt nicht kenne, so eine Art Hilferuf, wir können nicht mehr. Da kann die Kommune nicht sagen, ist aber politisch unanständig.
Herr Bosbach, Sie sind nicht nur im Wahlkampf ständig unterwegs, wo immer es geht. Sie sind auch für jeden, sagen wir mal, medialen Scherz zu haben und nicht zu fein für Misswahlen oder spektakuläre Showauftritte. Ist es so ein bisschen die Angst vorm Vergessenwerden oder einfach pure Lebensfreude?
Das Leben besteht nicht nur aus Politik, Herr Schuller. Stellen Sie sich das mal vor. Politik war immer ein wichtiger Teil meines Lebens, aber nie mein ganzes Leben. Und ich bin jetzt in einer Situation, wo ich sagen kann, ich mache das, was mir Spaß macht.
Apropos Spaß macht, wir haben da eine interessante Szene gefunden, wo Sie mit Ihrer Tochter gemeinsam bei Hot oder Schrott
auftreten. Oh, da lebensgefährlich, ich erinnere mich.
Ist die Küche soweit wieder instand gesetzt?
Erstens ist das Wohnzimmer, zweitens umfangreiche Renovierungsarbeiten.
Jetzt ist es selber
schon. Die Decke wird besprüht. Upsi. Von dieser Mandelmilch, dann hier und die Schrankwand, der Teppichboden, alles Mögliche. Und meine Frau war der Meinung, unser Schlafzimmer hätte es auch mal nötig, ob nicht der nächsten Folge im Schlafzimmer gedreht hat. Wir sagten, nee, im Schlafzimmer hat Fernsehen nichts verloren.
Ganz zum Schluss haben wir noch einen kleinen Gruß aus der Familie.
Lieber Papa, ich habe gehört, ihr holt heute zur Rundum-Analyse der Lage der Nation aus. Das ist gut, denn kaum jemand kann Klartext besser als du. Und Klartext ist genau das, was wir brauchen. Wahrscheinlich dringender als je zuvor. Und ich weiß, dass auch du dich auf das Interview gefreut hast, denn wie sagst du immer so schön, zu Hause habe ich sowieso nichts zu sagen, da hört mir als einzigem Mann eh keiner zu. Von daher viel Spaß heute bei Ralf Schuler und ganz gleich, worum es heute bei euch geht, Hauptsache auf den Punkt gebracht.
Ach, Sie sehen, da hinten hängen Karnevalsorden. Sie wissen es ganz aktuell.
Jetzt mal unter uns. Ja. Wird Ihre Tochter in Ihre Fußstapfen treten? Übernimmt die Ihren Wahlkreis?
Jedenfalls hat sie mein politisches Temperament geerbt. Sie arbeitet ja jetzt für Christian von Stetten, den Sie auch persönlich kennen, im Deutschen Bundestag. Deswegen jetzt sitzungsfreie Woche. Deswegen ist sie zu Hause. Nächste Woche wieder Sitzungswoche. Dann wird sie wieder in Berlin sein. Aber sie hat lange genug dem Papa über die Schulter geguckt, um zu wissen, wenn sie sich dafür entscheidet, das ist ein weiter Weg, das kostet viel Zeit, das kostet viel Kraft. Ich weiß ja auch, wie gerne Caroline Kinder bekommen würde. Das wird sie sich reiflich überlegen.
Gut, also wir bleiben dran an der Bosbach-Dynastie. Ja. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Das war Schuler Fragen, was ist mit Wolfgang Bosbach. Und ich glaube, wir haben die wichtigsten Fragen der Jetztzeit soweit bearbeitet.